Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Ich möchte heute das Thema die Schwelle zur geistigen Welt und der Hüter der Schwelle zur geistigen Welt besprechen. Und wir können ja sehen uns als geistiges Wesen inkarniert auf Erden und unser physisch-sinnlicher Leib und unser Ätherleib sind ja im Normalfall so geworden, dass wir in der heutigen Zeit nicht die geistige Welt erleben, sondern ausschließlich die oder überwiegend die physisch-sinnliche Welt. Und abgesehen von Menschen, die ein natürliches Hellsehen haben, ist es für den heute lebenden Menschen so, dass er durch Schulung sich in die Lage versetzen kann, in die geistige Welt einzudringen, Erkenntnis von der geistigen Welt zu erringen und auf diesem Wege steht uns ein Hüter zu Hilfe beziehungsweise auch, wenn es notwendig ist, im Wege. Denn für den heutigen Menschen in seinen materialistischen Anschauungen und in seinem Gepräge, wie es uns unsere heutige Welt mitgibt, ist es gefahrvoll, ohne Vorbereitung, ohne Schulung, ohne entsprechende geistige, moralische Entwicklung in die geistige Welt einzutreten. Freilich gibt es ja viele heute schon bekannte Wege, auch tumultuarisch, also überstürzt in die geistige Welt zu kommen, durch Rauschgifte oder eben Mittel, die zum unmittelbaren Erleben der geistigen Welt führen oder durch auch immer mehr schon bekannt durch Frequenzen im Bereich des Schalls, mit dem es eine Art, wie man das nennt, außerhalb des Körpers Erfahrung geben kann. Es ist ja aber doch so, dass wenn wir der geistigen Welt gegenüberstehen, es eine Vielzahl von Möglichkeiten geben kann, einem Irrtum zu unterliegen oder unmittelbar großen Gefahren ausgesetzt zu sein. Und was wir eben in unserem Bewusstsein durch Studium der Geisteswissenschaft uns erarbeiten können, ist das Bewusstsein davon, dass wir in einer Welt leben der geistigen Wesen. Und diese geistigen Wesen, zum Beispiel der Schutzengel oder andere höhere Engelwesenheiten oder eben der Hüter der Schwelle, sie begleiten uns, sie kennen uns besser als wir uns selbst. Und sie wissen, was gut für uns ist und was es noch bedarf für uns an Üben, um in berechtigter Weise in die geistige Welt kommen zu können. Wir sind also ständig begleitet von geistigen Wesen und sie wissen sehr gut, was für uns notwendig ist, um an diesem Weg zum Erkenntnis höherer Welten zu arbeiten. Und für dieses Bekanntwerden mit den Erlebnissen an der Schwelle gibt es ja eine Vielzahl von Vorträgen Rudolf Steiners und Darstellungen, nicht nur, aber natürlich auch im Buch Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten, aber auch sehr gut für jeden strebenden Geistesschüler natürlich die esoterischen Unterweisungen der Hochschule für Geisteswissenschaft, in denen wir ganz wunderbar ein Erleben haben in den Mantren und in den Stunden dessen, was uns entgegentritt bei den Erlebnissen mit dem Hüter der Schwelle. Und so möchte ich eingangs sprechen, die erste Tafel aus der 8. Stunde dieser esoterischen Unterweisungen der ersten Klasse. O Mensch, erkenne dich selbst, so tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnesseins Erleben? Tönt es durch der Zeiten Wellenweben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrome? Also der Hüter der Schwelle steht uns gegenüber vor dem Abgrund, der uns trennt von der geistigen Welt und in dem wir immer die Gefahr stehen, hineinzustürzen, wenn wir nicht die Geisteskräfte, die Seelenkräfte entwickeln, um diesen Abgrund gefahrlos übersetzen zu können. Würde der Mensch nämlich unvorbereitet in die geistige Welt eintreten, so wäre er schlimmsten Gefahren ausgesetzt. Wir müssten erst unter höheren Anleitung an den Kräften unseres Ich, unseres Astralleibes und Ätherleibes arbeiten, um ein zu frühes und unberechtigtes Eingehen in die geistige Welt zu verhindern, steht der Hüter der Schwelle. Eben vor dieser Schwelle zur geistigen Welt. Es gibt aber im Wesentlichen zwei, einen kleineren und einen größeren Hüter der Schwelle. Dem ersten begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, zwischen dem Wollen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leibe, also des Astral- und Ätherleibes, zu lösen beginnen. Der Mensch anfängt, höhere Wahrnehmungen zu haben. Der größere Hüter der Schwelle steht vor dem Eintritt des Geisteslandes, des Devachan. Der kleinere Hüter der Schwelle hat sich gebildet aus unseren vergangenen Taten oder er tritt uns entgegen als ein Doppelgänger, als ein Ebenbild von uns, das uns unsere Taten in dieser Erdinkarnation zeigen. Wir stehen dem Gleichnis unserer eigenen Wesenheit in diesem ersten Hüter der Schwelle gegenüber. Zitat, und ich bin es selbst, die Wesenheit, die sich einen Leib gebildet hat aus deinem edlen und deinen üblen Verrichtungen. Meine gespenstische Gestalt ist aus dem Kontobuche deines eigenen Lebens geworden. Auf den Weg zur Erkenntnis höherer Welten treten Veränderungen unserer Seelen- und Bewusstseinszustände ein. Im normalen Tagesbewusstsein sind unser physischer Leib, Ätherleib und Astralleib eng miteinander verbunden. Nun aber beginnen sie sich voneinander zu lösen. Zum einen wird das, was in unserer Seele fest verbunden war, die Seelenkräfte eben des Denkens, Fühlens und Wollens, voneinander unabhängig. Zum anderen hat jeder Mensch Teile seines Ätherleibes und Astralleibes nicht umgewandelt. Seine Taten sind in diesen Teilen seiner Leiber enthalten. Diese bilden den Doppelgänger oder auch, wie man ihn nennt, kleinen Hüter der Schwelle. Zitat, der Doppelgänger wirkt für das Leben des Menschen in der physisch-sinnlichen Welt so, dass er sich durch das gekennzeichnete Gefühl des Schämens sofort unsichtbar macht, wenn sich der Mensch der seelisch-geistigen Welt naht. Damit verbirgt er aber auch diese ganze Welt selbst. Wie ein Hüter steht er da vor dieser Welt, um den Eintritt jenen zu verwehren, welche zu diesem Eintritt noch nicht geeignet sind, sagt er zu Rudolf Steiner. Das Schicksal des Menschen wird von höheren Wesen geleitet. Sie sehen diesen kleinen Hüter der Schwelle als das Ergebnis all unserer Taten in den bisherigen Erdenleben. Sie tragen Sorge, dass uns das an Leid und Freud, an Herausforderungen und Schicksalsprüfungen entgegentritt, was unserer Weiterentwicklung, der Veredelung dieses Doppelgängers entspricht. Wenn ein entsprechender Schulungsweg erfolgreich gegangen worden ist, dann tritt der Moment ein, wo sich Denken und Fühlen und Wollen voneinander lösen. Der Doppelgänger, Zitat, ein allerdings schreckliches, gespenstisches Wesen steht vor dem Schüler. Aus dem Hüter der Schwelle, Rudolf Steiner, es ist nun aller Mut und alles Selbstvertrauen notwendig, um dies zu ertragen. Und dieser kleine Hüter spricht nun zum Geistesschüler, was bisher die oben erwähnten hohen Schicksalsgeister besorgt haben. Muss er nun selbst den andauernden Anblick seines Wesens gewordener Taten tun? Wer diesen Schritt in berechtigter Weise über die Schwelle tun will, wird selbst verantwortlich für sein Schicksal, für den Ausgleich seiner guten und schlechten Taten. Zitat, und bin ich es selbst, die Wesenheit, die sich einen Leib gebildet hat aus deinen edlen und deinen üblen Verrichtungen. Meine gespenstische Gestalt ist aus dem Kontobuche deines eigenen Lebens gewoben. Zitat Ende. Dieses Wesen muss nun aus eigener Weisheit, Kraft und Mut verwandelt werden in ein Wesen leuchtender Schönheit. Solange steht es als Vorwurf, das den Weg über die Schwelle verhindert vor dem Menschen. Zitat, meine Schwelle aber ist gezimmert aus einem jeglichen Furchtgefühl, das noch in dir ist, und aus einer jeglichen Scheu vor der Kraft, die volle Verantwortung vor all deinem Tun und Denken selbst zu übernehmen. Noch einmal aus dem Hüter der Schwelle von Rudolf Steiner. Man kommt in einen anderen, höheren Bewusstseinszustand. Es kommen Erlebnisse der geistigen Welt. Diese unterscheiden sich wesentlich von den Erlebnissen der physischen Welt. Dies muss man erlernen, um in der geistigen Welt leben zu können. Eine Umarbeitung der eigenen Vorstellungen, des Denkens, Fühlens und Wollens ist zuvor notwendig. Und auch die Fähigkeit, diese Umwandlung willentlich durchführen zu können, wenn man an die Schwelle der geistigen Welt herankommt und in die geistige Welt geht, ist ja die Vorstellung umzuwandeln, um in der geistigen Welt sich aufhalten zu können. Und man muss dann auch die Fähigkeit haben, willentlich die Vorstellung wieder zurückverwandeln zu können, um wieder in die physische Welt zurückzukommen. Zitat, du musst in einer ganz anderen Weise ansehen, dasjenige, was einer höheren Welt angehört, als was es in der sinnlichen ist. Du musst umdenken, umempfinden lernen, sagte zu Rudolf Steiner. Die eigene Meinung zählt nicht. Man muss unbedingt Toleranz gegenüber allem, was auftritt, erreichen. Dazu ist die Vorbereitung der Nebenübungen, frei zu sein und das Unglaublichste, auch das, was am stärksten den eigenen Vorstellungen widerspricht, als Gegebenheit anzuerkennen. Das heißt, in der geistigen Welt muss unbedingte Toleranz die Seele durchdringen. Im Sinne von ich glaube oder toleriere selbst das für mich Undenkbarste. Zitat, will man aber als hellsichtig gewordene Seele zum wahren Ich vordringen, dann lernt man erkennen, dass ein Entschluss, eine geistige Tat notwendig ist. Sie muss der starke Willensentschluss sein, dass man heraufgetragen hat in die geistige Welt, was man als Erinnerung seiner selbst hervorgebracht hat, in sich auszutilgen, in sich zu vergessen, durch Willensentschluss auszutilgen, die Erinnerung dessen, was man gewesen ist, mit allen Erinnerungen. Zitat Ende. Die Begegnungen an der Schwelle weisen den Menschen auf das Niedere in ihm hin, das, was nicht reif ist, in die geistige Welt jenseits der Schwelle einzutreten, das, was verhüllend vor dem höheren Selbst steht. Der Hüter der Schwelle, der Doppelgänger, der Geist der Jugend sagen uns in der geistigen Welt, was wir zurücklassen müssen. Die Kraft müssen wir finden, dieses zurückzulassen, alles, was bisher war, sein zu lassen, alles zu verlieren, stärkstes Vertrauen in diesen Lebensschicksalsaugenblicken ist notwendig. Zitat: mit vollem Bewusstsein, sein Erinnerungs-Ich der Vernichtung, dem Vergessen, dem Abgrund anheimzugeben, wirklich eine Weile zu stehen in der geistigen Welt am Abgrund des Seins, gegenüber dem Nichts als Nichts. Es ist das erschütterndste Erlebnis, das man haben kann, und man muss mit großem Vertrauen in dieses Erlebnis gehen. Zitat Ende. Das Ablegen von allem Gewesenen, das Erleben des Nichts, es sind Momente des Nichtsseins. Diese muss man im starken Vertrauen aushalten. Die Vereinigung mit dem höheren Selbst bei vollem Bewusstsein bedeutet, den Unterschied zwischen der reinen, wahren, geistigen Welt und dem tiefen Niederstieg der physisch-sinnlichen Welt zu erleben, den Weltenschmerz zu erleben, eine an die Grenzen der eigenen Existenz gehende Unmöglichkeit der irdischen Welt im Angesicht der geistigen Welt. In der Natur kann der Mensch den Quell seines Seins nicht finden. Sucht er die höhere Erkenntnis, ist diese nur in der geistigen Welt zu finden. Diese, unsere sinnliche Welt, trennt eine Schwelle von der geistigen Welt, ein tiefer Abgrund. An der Schwelle muss der Mensch lernen, sich zurechtzufinden mit neuen geistigen Sinnesorganen und mit einem neuen, nicht an das Gehirn gebundenen, an das physische Gehirn gebundenen Denken. Zitat: denn der innere, im Äußeren schaffende Mensch hat seinen Quell nicht in der natürlichen, sondern in der geistigen Welt. In diese können aber nicht die Sinne und nicht der an das physische Gehirn gebundene Verstand eindringen. Diese müssen erst aufhören zu wirken, wenn der Mensch der Welt seines Ursprungs gegenübertreten will. Zitat Ende. Hören unsere Wahrnehmungen der Sinnesorgane auf. Bleibt aber das Bewusstsein zu bestehen, also schlafen wir nicht ein, im einfachen Sinne gesprochen, so tritt uns völlige Dunkelheit gegenüber. Sind die höheren Sinnesorgane, die sogenannten Chakren oder Lotusblumen, und das leibfreie Denken noch nicht entsprechend ausgebildet, erleben wir nur dunkles Nichts. Dies Nichts lässt große Angst aufkommen. Diese Angst fördert unbewusst das Aufkommen aller möglichen Ausreden, es gebe die geistige Welt nicht, um nicht weiter an dieser Schwelle der Angst stehen und oder weitergehen zu müssen. Zitat: dieses Unvermögen kann nur geistesschauenden Fähigkeiten dadurch weichen, dass der Mensch in sich höhere Kräfte gewahr wird, die Sinne des Geistes zu erbilden, wie die physischen Kräfte des Organismus die Sinne des Körpers erbilden. Das setzt eine völlige Umwandlung des inneren Menschen aus einer Daseinsform in die andere voraus. Zitat Ende. Der Weg zu dieser Schwelle ist der Weg der Selbsterkenntnis und der Erkenntnis höherer Welten. Was dann an der Schwelle erlebt wird, konnte von Rudolf Steiner in den Mantren, eben wie gesagt, und Texten der ersten Klasse der Freien Hochschule der Geisteswissenschaft mitgeteilt werden, sind aber nur in der Art verständlich, dass sie keine Mitteilungen sinnlicher, sondern übersinnlicher Vorgänge sind. Die Hochschule ist in diesem Bereich als eine Schule für das lebendige Erleben der geistigen Welt anzusehen ist. Eine von dem höheren geistigen Wesen, von Erzengel Michael selbst gegebene Schule und Mantren. Will der Mensch bewusst in die geistige Welt eintreten, dann muss er lernen, sich reif zu machen, das dort Erlebte zu ertragen, sein Bewusstsein, Verhalten und Vorstellen jeder der beiden Welten entsprechend verändern zu können. Zitat: Die hellsichtig gewordene Seele muss sich gesetzmäßig bewegen können in der geistigen Welt und muss immer wieder und wiederum die Grenze überschreiten können in die physisch-sinnliche Welt herein und sich da in der richtigen, sachgemäßen Weise benehmen können. Das ist die Fähigkeit der Seele, anderes sein zu müssen für die geistige Welt und eine andere zu sein, wenn sich die Seele bedient der physischen Sinne. Es kann der Seele nur von Nachteil sein, die Gepflogenheiten der einen Welt in die andere hineinzutragen. Zitat Ende. Und das ist eben auch eine Gefahr, mit physischem, sinnlich geschultem Denken und Bewusstsein und Vorstellungen tumultarisch eben in die geistige Welt kommen zu wollen und dann alles endlich in einer völlig falschen Weise zu interpretieren und dann von Dingen zu berichten, die vielleicht im Kerne eine wahre Aussage haben, aber in völlig falsche Begriffe und Worte gekleidet werden. Das kann eben nur verhindert werden mit ausreichend berechtigter Schulung, um seine eigene Seele willentlich verwandeln zu können, beim Überschreiten der Schwelle in die geistige Welt und wieder zurück verwandeln zu können, wenn man wieder in die physisch-sinnliche Welt zurückkommt. Der Mensch lebt in einem Verhältnis zu den luziferischen und arimanischen Geistern. Sie sind um uns, sie sind auch in gewisser Weise mit unserer Wesenheit verbunden. Diese haben jeweils einen ihnen von der Weltenordnung zugewiesenen Wirkungsbereich. Böse werden sie, diese luziferischen und arimanischen Wesenheiten, wenn sie den ihnen zugewiesenen Bereich überschreiten wollen. Tritt der Mensch an der Schwelle heran, überschreitet der Mensch die Schwelle zur geistigen Welt, ist er diesen Widersacherwirken verstärkt ausgesetzt. Er muss dann selbst das Gleichgewicht halten zwischen diesen Widersacherwirkungen. Zitat: Nicht dadurch führt man die richtige Wirksamkeit einer Kräfte und Wesenart herbei, dass man sie wegschafft, sondern dadurch, dass man sich in das richtige Verhältnis zu ihr stellt, sagt er zu Rudolf Steiner. Die Welt des Ahriman ist die mineralisch-physische Welt. In der physischen Welt braucht es den Tod, damit Altes gehen und Neues sich entwickeln kann. Zitat: Die Aufgabe, diesen Tod in der entsprechenden Weise aus der geistigen Welt heraus gesetzmäßig zu regeln, fiel Ahriman zu. Er ist der Herr der Regulierung des Todes. Zitat Rudolf Steiner: In der Vorbereitung für diese arimanische Versuchung muss der Mensch lernen, überall in seinem Leben den Tod als Lebenstatsache und Lebensnotwendigkeit aufzunehmen. In der physischen Welt zeigt die Erfahrung, dass das Festhalten am Alten, das Nicht-Sterben-Lassen-Wollen von Verhältnissen, Produkten, Unternehmungen, Organisationen, Gebräuchen, Sitten, Banken, Finanzsystemen, Ausbildungssystemen, Kirchen und Staaten und so weiter zu einer Erstarrung des Denkens und Wollens der Welt führt. Zitat: Sich in der entsprechenden Weise freuen können an den Dingen der Sinneswelt, aber nicht so an ihnen hängen, dass dies den Gesetzen von Ergehen und Tod widersprechen würde. Das ist ein rechtmäßiges Verhältnis des Menschen zur Sinneswelt. Zitat Ende. Ahriman verwaltet den Tod. Wenn der Mensch in der physisch-sinnlichen Welt denkt, nutzt er dazu sein Gehirn. Im Todesprozess des Gehirns entstehen unsere physisch-sinnlichen Menschengedanken. Durch die Sünde sind wir in unseren Vorstellungen und Gedanken gesondert von der geistigen Welt. Wir leben in materiellen, mineralischen Gedanken der ahrimanischen Welt. Heute ist es unsere Aufgabe, den Weg in die geistige Welt zurückzufinden. Unsere Gedanken, indem sie sich vom sterbenden Gehirn lösen, zu verwandeln in Gedanken, die wieder eine Verbindung mit der geistigen Welt, mit den makrokosmischen Weltgesetzen finden. Ahriman will die Grenze seiner berechtigten Wirksamkeit aber überschreiten, den Menschen in seinem Denken festhalten in der physisch-sinnlichen Welt. Totes Denken soll der Mensch hinauftragen in die geistige Welt, also totes ahrimanisches Denken. Zitat, und das macht die materialistische Stimmung, das macht es, dass die Menschen das Denken nur auf die Sinneswelt anwenden wollen. Am meisten sind diejenigen Menschen besessen von Ahriman, die an keine geistige Welt glauben wollen. Denn Ahriman ist es, der ihr Denken verlockt, verführt, in der Sinneswelt zu bleiben. Rudolf Steiner, 1913. Mit dem toten Denken kommt der Mensch aber nicht in die geistige Welt. Nur indem er sein Denken und Vorstellen so ändert, dass Gedanken, Mantren, Bilder und Vorstellungen der geistigen Welt denkt, Ahriman zurücklässt in seinem Reich. Ahriman an der Schwelle zur geistigen Welt überwindet, kann er in die geistige Welt eintreten. Tut er dies nicht, hält er an dem toten Denken des Ahriman fest. Hilft der Ahriman, eine neue Welt, eine ahrimanische Welt aufzubauen. Zitat, dass Ahriman mit diesem Denken herausschafft, in die physische Welt Schatten und Schemen und diese dann die physische Welt durchsetzen. Mit diesen Schatten und Schemen will sich Ahriman, also mit dämonisch-geistigen Dämonen, will sich Ahriman fortwährend ein besonderes ahrimanisches Reich begründen, sagt er zu Rudolf Steiner. Eine Sphäre, die aus der berechtigten Menschen- und Erdenentwicklung herausführt. Eine achte Sphäre. Luzifers Wirken will den Menschen abziehen von der richtigen Liebe zur physisch-sinnlichen Welt. Wo Luzifer berechtigt ist, zeigt er dem Menschen, was ihm Gutes aus der geistigen Welt zukommen kann. Da ist der Inspirator, der zum geistigen strebenden Kunst. Zitat, denn alles über die Sinneswelt sich erhebendes Schaffen wird verdankt den berechtigten Kräften und Tätigkeiten des Luzifers. Zitat Ende. Überschreitet Luzifer die Grenzen seiner berechtigten Tätigkeit, dann will er den Menschen abziehen von seiner Verbundenheit mit der physisch-sinnlichen Welt. Zum Träumer, illusionistischen Esoteriker, falschen Asketen zum Egoisten machen. Er hat vor, das unberechtigt seelisch Fühlende des Menschen, Zitat, herauslösen, herauszuschälen aus der physisch-sinnlichen Welt, es zu vergeistigen und auf einer besonderen, man möchte sagen, isolierten Insel des geistigen Daseins ein luziferisches Reich sich einrichten. Zitat Ende. Sein Hauptziel dabei ist die Liebe. Die Liebe kann von sich aus auftreten, indem sie entflammt an der Art des Wesens, das uns entgegentritt. Eine selbstlose Liebe, die nicht unserer selbst willen, sondern nur durch das andere Wesen entsteht. Zitat, wir werden durch das Wesen veranlasst, es zu lieben. Diese Liebe, wo die Ursache der Liebe nicht in dem Liebenden liegt, sondern im geliebten Wesen, das ist diejenige Art, diejenige Form von Liebe in der Sinneswelt, die absolut gefeit ist vor jedem luziferischen Einfluss, sagt der Rudolf Steiner. Die andere Art von Liebe ist die, aus Liebe zu sich selbst seine eigene höhere Entwicklung, Vervollkommnung im Sinne der berechtigten Menschenentwicklung zu suchen, die Liebe zum Geistigen. In der geistigen Liebe ist dieses persönlich-individuelle Element, man möchte sagen, dieses egoistische Liebeselement voll berechtigt, denn es entreißt den Menschen der Sinneswelt. Zitat Ende. Luzifer sucht nun diese Liebe zu vermischen, die egoistische Liebe zur Vervollkommnung in die Sinneswelt zu ziehen. Was in der sinnlichen Welt selbstlos sein sollte, wird dann egoistische Liebe, wird zur unberechtigten Leidenschaftstrieb und Begierde leben. Der Mensch muss also lernen, die luziferischen Einflüsse in ihren berechtigten Gebieten des Geisteslebens zuzulassen und in den unberechtigten Gebieten zu unterbinden. Hierbei hilft es, ein Gleichgewicht zwischen den arimanischen, der physisch-sinnlichen Welt und den luziferischen Fortstreben in das Geistige zu finden. Wer seine Gedanken nicht an der physischen Realität prüft, wird durch Luzifer leicht zum Phantasten, der irreale Gedanken- und Philosophiewelten schafft. Dies kann nur durch die Verbindung zum Christusimpuls erreicht werden, eben das Finden einer Mitte zwischen diesen beiden Widersachermächten, das Arbeiten an der Ich-Entwicklung, an der Selbstbewusstheit. Wo dies nicht geschieht, kommt es zu einem Zusammenwirken von Luzifer und Ahriman. Ahriman bringt den Menschen zum Leugnen der geistigen Welt. Luzifer entfacht egoistische Impulse, die in der geistigen Welt hohe, reine Impulse wären, aber durch Ahriman nur in der physisch-sinnlichen Welt sich ausleben wollen. Dies führt zu einem Verstärken der sinnlichen Triebe. Zitat: Die Perversität der sinnlichen Triebe, alle abscheulichen Abnormitäten der sinnlichen Triebe sind das Gegenbild von dem, was hohe Tugenden in der geistigen Welt wären, wenn man die Kräfte, die dann in die physische Welt gegossen werden, in der geistigen Welt verwenden würde. Darüber muss man nachdenken, dass dasjenige, was in abscheuungswürdigen Trieben in der Sinneswelt zum Ausdruck kommt, wenn es in der geistigen Welt verwendet würde, das Erhabenste in der geistigen Welt leisten könnte. Das ist ungeheuer bedeutsam. Zitat Rudolf Steiner. Der kleine Hüter der Schwelle weist dem Menschen hin auf seine Vergangenheit, was er daran noch nicht veredelt hat. Wird der Geistesschüler durch dessen Hilfe reifer, in die geistige Welt eintreten zu können, dann erscheint der zweite, der große Hüter der Schwelle. Zitat: Diese Begegnung findet statt, wenn sich die Organe des Denkens, Fühlens und Wollens auch für den physischen Leib so weit voneinander gelöst haben, dass die Regelung ihrer gegenseitigen Beziehungen nicht mehr durch sie selbst, sondern durch das höhere Bewusstsein geschieht, das sich nun vollständig getrennt hat von den physischen Bedingungen. Zitat Ende. Aus dem Leben und Tod der große Hüter der Schwelle. Dieser große Hüter, der uns als der Christus selbst entgegentritt, vermittelt den Einzuweihenden nun, dass er nicht in die geistige Welt weitergehen kann, solange nicht all seine Kräfte und Fähigkeiten für seine Mitmenschen einsetzt. Zitat spricht etwa Folgendes: Du hast dich losgelöst aus der Sinneswelt, dein Heimatrecht in der übersinnlichen Welt ist erworben. Von hier aus kannst du nunmehr wirken. Zitat Ende. Der Mensch wird wahrhaftig im Sinne von ansichtig, der beiden Zeitströmungen, der Zeitströmungen aus der Vergangenheit und derjenige aus der Zukunft. Zitat: In jedem Zeitabschnitt ist ihr Leben ein Durchschnitt von zwei Strömungen, von denen die eine aus der Zukunft nach der Gegenwart geht und die andere von der Gegenwart nach der Zukunft. Wo sich die Strömungen treffen, tritt eine Stauung auf. Alles, was der Mensch noch vor sich hat, muss er als astralische Erscheinung vor sich auftauchen sehen. Dieses ist etwas, was eine unglaublich eindrückliche Sprache spricht. Wir müssen also sagen, es ist eine wichtige Stufe im Verlauf der okkulten Schulung, dass dem Menschen als astralisches Panorama, als astralische Erscheinung dasjenige entgegentritt, was er noch bis zur Mitte der sechsten Wurzelrasse, denn bis dahin gehen unsere Inkarnationen, zu erleben hat. Es, Zitat Ende, es zeigt sich, dass in der Zukunft noch zu erleben Der Mensch wird in seiner Entwicklung dieses bis zum Ende der Inkarnationen durchleben. Wer den Weg der Einweihung geht, entscheidet sich dafür, diese Erlebnisse in denkbar kürzester Zeit durchzumachen. Was er aus der Vergangenheit als seinen Leib, sein Schicksal an sich hat, gab und gibt ihm die Möglichkeit, Fähigkeiten und Kräfte sich anzueignen. Er erfährt auch, wie die geistige Welt in ihrer Entwicklung mit dem Tod im sinnlich-physischen zusammenhängt, wie der Tod eine Notwendigkeit ist und wie sich durch seine Überwindung ein Neues entwickeln kann. Die Zukunft zeigt ihm seine und die Menschheitsaufgabe, wie der Mensch immer weiter in eine Verbindung mit dieser hehren Lichtgestalt, dem Christus, kommen kann. Zitat: Mit meiner Gestalt wirst du dich eins vereinigen können, aber ich kann kein Seliger sein, solange es noch Unselige gibt. Zitat Rudolf Steiner. Der große Hüter stellt nun den Geistesschüler vor die Aufgabe, sich zu entscheiden, all seine Fähigkeiten zum Wohle seiner Mitmenschen einzusetzen oder zum Egoisten Schwarzmagier zu werden. Zitat: Du musst diese Kräfte, die du mit ihnen errungen hast, auch mit ihnen teilen. Ich wehre dir daher den Einlass in die höchsten Gebiete der übersinnlichen Welt, solange du nicht alle deine erworbenen Kräfte zur Erlösung deiner Mitwelt verwandt hast. Zitat Ende. Was der Mensch nun erringen kann, ist nicht etwas für sich selbst. Wenn das sein Ziel ist, dann entscheidet er sich für den dunklen Weg. Dann kommen ihm Dinge zu. Vielmehr kann der Mensch nun eine Entwicklungsstufe erreichen, wo er in die Lage kommt, zu geben, zu schenken. Zitat: Etwas, was von ihm ausgeht, die Liebe zu seiner Mitwelt. Zitat Ende. Der Einweihungsvorgang, das Gehen über die Schwelle in die geistige Welt, ist ein Loslösen von dem Einfluss der niederen Leibesglieder. Zitat: Wenn er sich seines physischen Leibes entledigt, also herausgeht aus dem physischen Leib, geht er zunächst in seinem ätherischen Leibe und er lebt da in dem elementarischen Welt als seiner Umwelt. Zitat Ende. Der Ätherleib des Menschen ist nun nicht etwas Abgeschlossenes wie der physische Leib und die elementare Welt des Äthers ist eine Welt der ständigen Verwandlung. Um in dieser Welt leben zu können, muss der Geistesschüler zuvor sich die Kräfte und Fähigkeiten angeeignet haben, diese Verwandlung in die elementaren Erscheinungen und Wesenheiten durchführen zu können. Zitat: In der elementarischen Welt ist es notwendig, dass man mit dem ganzen Innenleben, seiner Seele, einem Wesen, einem Vorgang sich so weit anpasst, dass man sich mit seinem Seelenleben in dieses Wesen, in diesen Vorgang selbst verwandelt. Zitat Ende. Ein Erkennen in der elementaren Welt kann nur geschehen, indem man ähnlich wird dem anderen Wesen. Dazu braucht die menschliche Seele viele Kräfte, die sich aneignen muss, und so braucht auch immer wieder etwas wie eine Erholung. Für die Verwandlungsfähigkeit braucht der Mensch sein Vorstellen und Denken. Um sich von solchen Phasen erholen zu können, braucht er ein starkes Wollen. Zitat: Dasjenige, was einen verwandlungsfähig macht für die geistige Welt, das ist das Vorstellungsleben des Menschen. Das ist die Fähigkeit, das Vorstellen, das Denken beweglich zu machen. Zitat Ende. Der Mensch verwandelt sich in seinem Denken und Vorstellen in das andere Wesen, um es erkennen zu können. Um sich davon zu erholen, muss er den Willen wieder aufbringen, er selbst zu sein. Man kann kein Selbstgefühl entwickeln in der elementaren Welt, wenn man sein Wollen nicht anstrengt, wenn man sich nicht selber will. Diese Zustände des willentlich Verwandelns und wollenden Ich-Seins müssen immer willentlicher bewusst sein, bewusster gewechselt werden können. Bis der Geistesschüler so weit kommen kann, beide Zustände wie gleichzeitig in seiner Seele anwesend zu haben. Das Verwandlungsfähige Der Gedanken tritt ein, indem sich der Mensch loslöst von dem physischen Gehirn. Die Gedanken der elementaren Welt sind aber nun keine toten Gedanken, Gedankenleichen mehr, sondern lebendige Gedanken. Die Gedanken werden wie lebendige Wesen, sagt er zu Rudolf Steiner. Um mit diesen lebendigen Gedanken zu leben, braucht eben die Seele mehr Kräfte als für die toten Gedanken. Auch wird die Bedeutung der Gedanken und ihre Wirkung deutlich. Wenn richtige Gedanken, positive und falsche Gedanken Probleme, Leid und Schmerz auslösen können. Auch hier ist eine zuvor angeeignete moralische und charakterliche, tugendhafte Stärke wichtig. Weil das Wirken der Widersacher auf die nun erwachenden Chakren oder Lotusblumen und Strömungen des Ätherleibes darauf zielen, den Menschen ganz egoistisch und in sich abgeschlossen zu machen. Der Mensch muss lernen, in der geistigen Welt mit einer Vielzahl von eigenständigen Wesenheiten verschiedenster Höhe, der Entwicklung Gut und Bösartigkeit, aber auch mit mehreren Wesen, die mit ihm selbst zu tun haben, zu leben. Es tritt uns der Doppelgänger als Ebenbild unserer guten und schlechten Eigenschaften und Taten entgegen. In der Loslösung der Seele vom Leib werden Denken, Fühlen und Wollen voneinander unabhängig. Sie sind uns dann Erleben von eigenständigen Wesen. In den Mysteriendramen von Rudolf Steiner werden diese als Philia, Astrid und Luna dargestellt. Zitat, man ist Philia, Astrid, Luna selber. Aber das sind trotzdem durchaus selbstständige Gedankenlebewesen. Zitat Ende. Nehme der Mensch eine ihm angemessene ideale Entwicklung, also unbeeinflusst von den Widersachermächten, dann würden ihm im geistigen Gebiet diese Seelenkräfte unmittelbar als diese drei Wesenheiten entgegentreten. Dies ist bei fast keinem Menschen der Fall. So tritt ihm anfangs nur die eine oder andere Seelenkräftewesenheit entgegen, dies aber auch noch in veränderter Gestalt, falls die Seelenkraft noch von unveredelten Kräften beeinflusst wird. Zitat, die andere Philia ist auch in gewisser Beziehung das andere Selbst. Aber das andere Selbst, das noch in den Tiefen der Seele darinnen ruht und sich nicht ganz losgelöst hat. Zitat Ende. Was auf uns in der geistigen Welt wartet, das ist unser eigenes höheres Selbst. Was wir in der sinnlich-physischen Welt als unser Selbst erleben, ist das niedere Selbst, das zum höheren Selbst den Menschen, das in der geistigen Welt lebt, sich ausnimmt wie ein Augenblick zur Ewigkeit. Durch den geisteswissenschaftlichen Schulungsweg wird dieses höhere Selbst im Menschen wie ein Kind geboren. Die Schwierigkeiten und Prüfungen an der Schwelle sind wie der Geburtsvorgang der noch sich zu entwickelnden Fähigkeiten und Kräften. Aus der Hochschule, den esoterischen Unterweisungen, möchte ich Folgendes sprechen. Doch du musst den Abgrund achten, sonst verschlingen seine Tiere dich, wenn du an mir vorüber eiltest. Sie hat deine Weltenzeit in dir als Erkenntnisfeinde hingestellt, sagt der Hüter der Schwelle in den esoterischen Unterweisungen zu der Menschenseele, die sich aufmacht auf ihrem Pfad zur Erkenntnis höherer Welten an der Schwelle, zum Abgrund oder an der Schwelle, um übersetzen zu können in die geistige Welt. Der Geistesschüler kann in seiner Entwicklung so weit kommen, dass er wie an einem Abgrund des Seins steht. Er sieht sich selbst und seine Schwächen. Man nähert sich der wahren Wesenheit des Menschen allmählich beim Aufsteigen in die geistige Welt, wenn man sich selber zum Erinnerungswesen, zum Gewesenen wird, wenn also einmal für die menschliche Seele das Bewusstsein auftaucht, Du bist jetzt nicht in der Gegenwart. Du hast doch zunächst keine Zukunft von dir. Du bist das, was du gewesen bist. Trägst dein Gewesenes in die Gegenwart herein. Zitat Ende. Eine absolute Hoffnungslosigkeit, da wo keine Zukunft mehr ist. Zitat, will man aber als hellsichtig gewordene Seele zum wahren Ich vordringen, dann lernt man erkennen, dass ein Entschluss, eine geistige Tat notwendig ist, und von dieser geistigen Tat kann gesagt werden, sie muss der starke Willensimpuls sein, das man heraufgetragen hat in die geistige Welt, was man als Erinnerung seiner selbst heraufgebracht hat, in sich auszutilgen, in sich zu vergessen, durch Willensentschluss auszutilgen, die Erinnerung dessen, was man gewesen ist, mit allen Einzelheiten. Zitat Ende. Sich selbst vergessend und vertrauen, dass einem etwas Gutes zukommt, um als nichts an den Abgrund zu gehen, ist notwendig, dass man das Vertrauen hat, dass einem aus der Welt dann das wahre Ich entgegengebracht wird, und das geschieht. Zitat Ende. Sagt Rudolf Steiner. Er sagt in das, und durch ihn gegeben in der 17. Stunde der esoterischen Unterweisungen: Welt ist ich wollend Geistes Wesen. Der Mensch, sein Entwicklungsziel sind das Götterideal. Der Mensch ist den göttlich-geistigen Wesen unendlich wichtig. Wir sind kein Staubkorn zufällig entstanden in der Welt. Der Mensch sollte sich daher nicht klein und unbedeutend wähnen, sondern sich seiner großen kosmischen Bedeutung bewusst sein, gleichzeitig aber keinerlei Überheblichkeit im Anbetracht seiner Kleinheit und Unbedeutendheit gegenüber den göttlich-geistigen Mächten entwickeln. Und das ist es, dass der Mensch ein Selbstbewusstsein bekommt und sich erarbeitet, Selbsterkenntnis und Welterkenntnis, und so seinen wahrheitsgetreuen Platz in der Welt findet und auch seine Fehler, seine Verirrungen völlig furchtlos ansieht und auch ansieht, was in unserer physischen Welt vorgeht und wie fern diese physische Welt ist von den Wahrheiten der geistigen Welt, und an jeder Mensch an sich selbst arbeiten kann. Ich möchte da noch einmal die Worte, wie sie bekannt sind, während des Ereignisses von Golgatha, des Jesus Christus an des Johannes zu sprechen, was das Weltenwort, was dieses Geisteswort, was dieser Menschensohn eben erlebt an den Verwerfungen der physischen Welt. Für die Menschen unten wurde ich in Jerusalem gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle getränkt. Der physische Leib Jesu wurde tatsächlich gekreuzigt, denn über diesen Leib hatten die Menschen der Sinneswelt Gewalt. Aber diese Kreuzigung ist nur Symbol für eine weit realere, nämlich die Kreuzigung, die der kosmische Erlöser, das Wort, das Weltenwort, unaufhörlich gegenwärtig in der Menschheit erlebt. Erkenne mich daher als die Qual des Wortes, das Durchbohren des Wortes, das Blut des Wortes, die Verwundung des Wortes, das Anheften des Wortes, den Tod des Wortes. Das beschreibt unseren Umgang mit der Wahrheit und der Welt. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal aus den esoterischen Unterweisungen sprechen die zweite und dritte Tafel. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geistes Landes Pforten steht, den Einlass deiner Sinneskraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeiten Truggewalten des eigenen Wesens Wahrheit dir kraftvoll erst erobern musst. Das war die zweite Tafel und es wird dann auch gesprochen, wenn wir solches gehört haben, wie in dieser zweiten Tafel, kann in uns andächtig das Gegenwort aus den Tiefen unserer Seele heraussprechen. Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod ersteht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt in Stoffes Sterben Geist Geburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Weltenwerden. Vielen herzlichen Dank.